ARD.
Es ist der 6. Dezember 2023, mittags um 12:15. Die Sonne knallt aufs Deck der Moi, einer blau-weißen Segeljacht aus Lübeck. Heute steuert sie auf die Küste Galiciens zu, ungefähr auf Höhe von Santiago de Compostela, also da, wo der berühmte Jakobsweg endet. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend für die Crew an Bord. Sie sind nämlich durchgesegelt, also auch nachts.
Ja, sie waren alle so ein bisschen durch und hatten Bock, mal eine Nacht durchzuschlafen.
Das ist Clara Weimer. Sie ist 26 und die sogenannte Skipperin. Auf dem Schiff hat sie quasi den Hut auf. Mit dem Segeltrip erfüllt sie sich gerade ihren großen Traum. Sie umrundet den Nordatlantik. Von Travemünde bis in die Karibik und wieder zurück. 14 Monate hat sie dafür Zeit.
Es war ganz schön viel Arbeit, diesen Trip auf die Beine zu stellen. Anderthalb Jahre hat Clara organisiert, die Route berechnet und sich Mitseglerinnen und Mitsegler gesucht. Die sind dann abwechselnd mit ihr unterwegs.
Einen Monat ist sie schon auf dem Wasser. Es ist die dritte Etappe. Vor ein paar Tagen sind ihre Freunde zugestiegen. Hanna, Jonas, Kiel und Bosse. Alle sind Anfang, Mitte 20 und verstehen sich super. Gemeinsam haben sie gerade die Biscaya verlassen. Das ist der Teil des Atlantiks zwischen Frankreich und Spanien. Dort geht es teilweise ziemlich heftig zu, mit gefährlichen Stürmen und hohen Wellen. Die Crew ist deswegen ziemlich geschlaucht. Alle freuen sich auf ein bisschen Schlaf und eine Dusche.
Doch das gefährlichste Stück, das kommt erst noch.
Vor der Küste von Marokko ist es erneut zu Attacken von Orcas auf Boote gekommen.
Unter uns, der ist unter uns.
Ja, ja.
Da! Da überall! Da, Alter, ist der riesig!
Zu Vorfällen wie diesem kam es allein bis Mitte Juli schon 117 Mal. Die Menschen an Bord sind den Orcas, die mit über 50 Stundenkilometern durchs Wasser jagen können, hilflos ausgeliefert.
Also wenn ein Mensch mit diesem Flugenschlag erwischt wäre, egal wo, da ist dein Bein durch, deine Rippen sind gebrochen, du hättest ein schweres Schleudertrauma, ich glaube, du wärst tot.
Von den Orcas hat auch Clara schon gehört. Die greifen inzwischen schon seit 3 Jahren immer wieder Segelboote an.
Ja, ich hatte natürlich vor den Orcas Respekt und hatte aber natürlich immer gehofft, dass ich drumherum komme und wir nicht diejenigen sein würden, die betroffen werden.
Wen die Orcas angreifen und wen sie verschonen, das ist reines Glücksspiel. Aber eins ist klar, würde ein Orca ihr Boot zerstören, dann wäre das für Clara katastrophal. Sie hat ja einen Zeitplan, den sie einhalten muss.
Aber die Crew hat es ja auch schon fast geschafft. Es sind nur noch 15 Seemeilen bis nach Fisterra, eine Hafenstadt in Spanien, wo sie endlich an Land gehen wollen. Clara kann die Küste sogar schon sehen.
Ich habe noch mit einem Kumpel telefoniert. Der hat, glaube ich, noch Scherz drüber gemacht, dass wir jetzt ja schon fast da sind und bisher die Orcas uns nicht gefunden haben. Plötzlich gab es halt einen Schlag am Ruder und das Steuerrad hat sich halt sehr schnell gedreht.
Bosse, der gerade am Steuer steht, reißt die Hände vom Steuerrad, damit er sich nicht die Finger einquetscht. Das Steuerrad dreht sich unkontrolliert weiter, so als würden es unsichtbare Kräfte bewegen.
Ja, da haben wir uns alle erstmal ein bisschen verwundert angeguckt und waren so, was war das? War das jetzt nur irgendwas, was im Wasser schwamm und wir gegengefahren sind?
Alle an Bord schauen jetzt aufs Meer und scannen die Wasseroberfläche.
Ja, und dann haben wir die Flosse gesehen.
Clara sieht 4 Orcas, die um das Boot herumschwimmen. 2 größere und 2 kleinere. Vermutlich Jungtiere, denken die Segler. Clara kann ihre trotzdem ziemlich gewaltigen schwarz-weißen Körper unter der Wasseroberfläche erkennen. So nah kommen die Tiere an das Boot heran. Dann taucht einer der Orcas tiefer ab. Er schwimmt unter das Boot und rammt das Ruder, das am hinteren Ende des Schiffs im Wasser hängt.
Geht halt einmal mal so eine Vibration durchs Schiff, als ob du gerade halt irgendwo gegengefahren wärst oder auf Grund gelaufen wärst.
Clara realisiert, der Orca, der ist nicht versehentlich gegen das Ruder geschwommen. Der macht das mit Absicht. Der Orca greift ihr Boot an.
Die Orcas sind etwa 8 bis 10 Meter lang. Damit sind sie fast so lang wie die Segeljacht selbst. Und trotzdem bewegen sich die riesigen Tiere neben und unter dem Boot quasi lautlos durchs Wasser. Das Einzige, was Clara hört, ist das hier. So klingt das, wenn der Orca gegen die Steuersäule rammt.
Die hörten sich auch nicht so gesund an.
Ich bin Simon Plentinger.
Und ich bin Anne Luckmann.
Das ist Wild Crimes, Staffel 3. Rache der Orcas. Folge 1, der Angriff. Eigentlich ist das, was hier gerade passiert, ziemlich krass. Claras Schiff wird auf offenem Meer von Orcas attackiert. Von Orcas, die man auch Killerwale nennt, weil sie so fies und erbarmungslos jagen. Und trotzdem ist Clara irgendwie ziemlich gechillt. Vielleicht liegt das auch an ihrer Art. Sie ist ja aus dem Norden und recht nüchtern.
In dieser Situation bleibt aber auch kaum Zeit für Panik. Clara muss super schnell reagieren. Sie geht ins Innere des Schiffes, setzt sich an den Navigationstisch und sieht keine andere Option mehr. Sie muss einen Notruf absetzen.
Dachte, okay, ich muss den Funkspruch loskriegen, bevor irgendwas Großes noch hier passiert und Funken dann nicht mehr möglich ist.
Oben an Deck sind die anderen damit beschäftigt, die Segel einzuholen. Gemeinsam wollen sie den Motor starten, um von den Orcas wegzukommen. So soll man das machen, erinnern sie sich, wenn man in so eine Situation gerät.
Das haben wir gemacht. Da aber unser Ruderblatt schon so stark beschädigt war, sind wir nur noch im Kreis gefahren. Deswegen hat die Methode für uns schon mal nicht mehr geholfen.
Von allein kommen Clara und ihre Crew also nicht mehr weg. Damit ist klar, sie haben komplett die Kontrolle über das Boot verloren.
Clara funkt jetzt noch einmal die Seenotrettung an. Sie brauchen dringend Hilfe und müssen abgeschleppt werden. Und während sie da am Navigationstisch sitzt, merkt sie, die Orcas schwimmen nicht mehr nur gegen das Ruderblatt. Es kommt noch schlimmer. Sie schwimmen jetzt auch gegen den Rumpf, also den Bauch des Schiffes.
Die haben uns auch immer so ein paar Zentimeter aus dem Wasser gehoben. Sind wir immer so hochgelupft und dann so wieder zurück aus Wasser geklatscht.
Mit ihrer Kraft könnten die Orcas also richtig Schaden anrichten. Eine gute Sache ist, dass das Ruder immer noch mit dem Boot verbunden ist. Zwar nicht mehr senkrecht, sondern verbogen, aber immerhin. Bisher haben es die Orcas noch nicht geschafft, es abzubrechen.
Die Betonung liegt aber auf bisher. Weil, gerade weil das Ruder noch am Boot hängt, machen die Orcas weiter und stoßen immer wieder dagegen.
Man sitzt halt da, die Bordwand ist ja nicht dick, ein paar Zentimeter. Und du weißt, dass da draußen halt so ein tonnenschweres Tier ist, was da halt gerade gegen den Rumpf schwimmt. Und klar weiß man, dass die Rümpfe stabil sind, aber wenn das halt gerade so genau passiert, dann hat man trotzdem so die Sorge, dass vielleicht doch dann an der Stelle nicht ausreichend stabil ist und dann doch irgendwas passiert.
Auch wenn Clara so entspannt wirkt, die Situation, die ist echt gefährlich. Klar ist, wenn die Orcas so weitermachen, dann könnte das Ruder nicht nur abbrechen, es könnte im schlimmsten Fall das Ruder komplett aus dem Rumpf reißen. Dann hätten sie ein Leck im Boot und das Schiff könnte sinken.
Um die Orcas zu vertreiben, versucht es die Crew jetzt mit einer anderen Methode. Lärm machen. Das haben andere Segler zuvor empfohlen. Also greifen sich Clara, Bosse, Kjell, Jonas und Hanna ein paar Töpfe und schlagen wie wild gegen das Boot. Sie hoffen, dass der Lärm bis unter die Wasseroberfläche dringt und so die Orcas verwirrt, sodass die endlich verschwinden.
Dann hat das halt aber gar keine Wirkung gezeigt. Dann haben wir das aufgehört, weil wir dann auch irgendwie dann das Gefühl hatten, wenn sie nicht gehen, vielleicht werden sie dann noch aggressiver. Naja, und dann haben wir es aufgehört, weil wir dann auch nicht noch irgendwas provozieren wollten.
Für die 5 an Bord heißt es jetzt abwarten. Was anderes bleibt ihnen auch nicht übrig. Von allein kommen sie hier ja nicht mehr weg. Sie bereiten sich jetzt auf den Ernstfall vor.
Als ich unten gefunkt habe, haben die halt auch das Schiff vorbereitet, dass wir es hätten verlassen können.
In ihre Rettungswesten sind sie schon geschlüpft. Und auch die Rettungsinsel steht bereit. Auch Wasser, etwas zu essen, ihre Pässe und Kreditkarten sind schon im Grabbag verstaut. Falls wirklich der Worst Case eintritt und ihr Boot sinkt, könnten sie zumindest schnell das Schiff verlassen.
30 Minuten. So lange sind die Orcas mit dem Segelboot beschäftigt. Sie kommen Clara und ihrer Crew wie eine Ewigkeit vor. Und irgendwann ist es endlich vorbei. Die Orcas schwimmen davon.
Die Gefahr ist aber noch nicht vorbei. Die Besatzung checkt jetzt zum ersten Mal, ob das Boot noch heil ist. Stück für Stück klappen die Segler die Bodenplatten der Segeljacht hoch und kontrollieren, ob Wasser ins Boot läuft. Erst einmal eine reine Vorsichtsmaßnahme, denken sie. Aber dann sehen sie, dass der Worst Case tatsächlich eingetreten ist. Sie haben Wasser im Boot.
Und dann irgendwann unter meiner Koje konnte man noch so Bretter hochnehmen und noch so eine Klappe öffnen. Und da kam das Wasser rein.
Direkt unter Claras Schlafplatz läuft Wasser ins Schiff. Als die Orcas gegen den Rumpf geschwommen sind, müssen Risse entstanden sein. Und durch die dringt jetzt Wasser ins Schiffsinnere. Ungefähr 1 Liter pro Minute.
Ein absolutes Horrorszenario für alle Segler. Provisorisch versucht Clara, das Leck abzudichten. Das schon reingeflossene Wasser wollen sie mit einer Pumpe aus dem Boot bekommen. Aber dann fällt die auch noch aus. Und die Crew muss das Wasser mit Eimern aus dem Segelboot schöpfen.
Es vergeht 1 Stunde. Dann ist endlich Rettung da. Ein orangefarbenes Motorboot fährt auf sie zu. Weil niemand auf Claras Boot Spanisch spricht, verständigen sie sich mit Händen und Füßen mit ihren Rettern. Und sie verstehen, sie sollen mit einer Rettungsleine in Richtung Land abgeschleppt werden.
Als sie da so an der Leine hängen, meldet sich nach ein paar Minuten auf einmal das spanische Rettungsboot per Funk bei ihnen. Sie sagen, sie sind wieder da, die Orcas. Als Clara das hört, schießt ihr vor allem ein Gedanke durch den Kopf. Was wollen diese Orcas eigentlich von uns?
Es wäre halt schon cool, wenn die sprechen können, um sie einfach mal zu fragen, warum sie es machen, weil es würde mich schon interessieren.
Genau diese Frage stellt sich nicht nur Clara. Die Frage beschäftigt ganze Forscherteams. Es ist nämlich so, das Ganze ist ziemlich mysteriös. Orcas gibt es überall auf der Welt, von Neuseeland, Island oder Kanada zum Beispiel. Aber aus irgendeinem Grund greifen nur die Orcas vor der Küste Spaniens und Portugals Segelboote an. Warum ist das so? Dazu gibt es unterschiedliche Theorien.
Dass es wirklich Lausbuben sind, die einfach Streichs machen.
Auf die beiden Orcas wurde Sprengstoff, Dynamit, Böller, Sprengsätze geschmissen.
Ich hoffe, das ist nur ein neuer Trend.
Was steckt wirklich hinter diesen mysteriösen Angriffen? Diese Frage wollen wir mit diesem Podcast endlich klären. Dafür bin ich nach Spanien geflogen, um die Orcas in Action zu sehen und mir ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich den Orcas dabei so nahe komme und irgendwann sogar selbst mitten in so eine Situation gerate.
Paco, Fotos, a la izquierda, porfa, a la izquierda, a la izquierda.
Der ist gerade einfach direkt unter unserem Boot durch. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so genau, was passiert. Ich muss ja sagen, mir wird es da teilweise schon ein bisschen anders gerade.
Wir haben mit Menschen gesprochen, die sich sicher sind, dass sie die Antwort wissen. Mit Forschenden, die die Orcas in- und auswendig kennen und quasi jede ihrer Bewegung genau beobachten. Mit Seglerinnen und Seglern, die bereits von Orcas attackiert wurden und ihre ganz eigenen Theorien haben, was hinter den Angriffen steckt. Und wir haben Tierschützerinnen und Tierschützer getroffen, die die Orcas um jeden Preis verteidigen.
Ich weiß, was einige von euch jetzt denken. Diese Orca-Angriffe, von denen habe ich schon mal gehört. Vermutlich habt ihr schon einmal Schlagzeilen oder Videos dazu im Internet gesehen. So ging es mir auch. Aber trotzdem schafft es immer noch niemand, die Angriffe zu verhindern. Denn wie man mit dem Verhalten der Orcas umgehen soll, dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen.
Um das Verhalten der Orcas zu verstehen, müssen wir erst mal herausfinden, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Also mit welchen Orcas genau. Darum geht's mir als Host des True Crime Podcast Schwarze Akte immer. Um die Frage nach dem Wer war's und dem Warum? Diese Fragen müssen wir auch in unserem Orca-Fall beantworten. Wenn wir den Orca identifizieren können, der Claras Boot vor Spanien angegriffen hat, dann können wir vielleicht auch die Ursache für sein Verhalten verstehen.
Bei den Orca-Angriffen geht es schon längst nicht mehr nur um die Frage, warum die Wale das tun. In Spanien, auf dem Meer mit den Orcas, ist mir endgültig klar geworden, worum es hier inzwischen wirklich geht. Nämlich um die Frage nach dem eigentlichen Täter. Mensch oder Orca? Wer bedroht hier eigentlich wen? Wie so ein Orca-Angriff abläuft, das haben wir ja gerade von Clara gehört. Ihre Freunde an Bord, die haben damals alles mitgefilmt und danach auf Instagram hochgeladen. Für uns ist das super praktisch, denn so können wir ganz genau nachvollziehen, wie sich die Orcas verhalten. Auf dem Video sieht man 4 Orcas, die relativ entspannt um das Boot schwimmen. Immer mal wieder taucht einer ab und schwimmt unter dem Boot durch. Und manchmal, da drehen sie sich auch auf den Rücken und schwimmen mit dem Bauch nach oben. Ich finde es ziemlich spannend, mir das anzuschauen. Aber dir, Anne, dir geht's da ein bisschen anders. Das hast du mir ja direkt nach meiner Reise gesagt.
Ich hätte Angst gehabt, ganz klar. Ich hätte wahrscheinlich in dem Moment keine Instagram-Story gemacht, sondern hätte mich hingesetzt und gehofft, so, wann ist das endlich wieder vorbei? Also mir hätte das extreme Angst gemacht. Nie wieder würde ich ein Segelboot betreten, wenn ich das überleben würde.
Ich muss gestehen, ich finde die Situation total interessant. Klar, irgendwie auch beängstigend, aber ich finde es auch sehr cool, aus nächster Nähe zu sehen, wie sich die Tiere verhalten. Delfine und Wale haben mich einfach schon immer fasziniert. Vielleicht auch, weil Free Willy einer der ersten Filme war, den ich gesehen habe. Da geht es um einen Jungen, der sich in einem Freizeitpark mit einem Orca anfreundet. Und weil Willy sterben soll, macht es sich der Junge zur Aufgabe, den Orca zu retten.
In einer Welt, die Schönheit hinter Gittern hält.
Fehlt dir deine Familie?
Seitdem haben die Wale es mir richtig angetan. Vor ein paar Jahren bin ich nach Island gereist und habe eine Reportage über Walfang gedreht. Da habe ich zum ersten Mal Wale gesehen. Das war schon krass. Aber das waren damals Buckelwale und Finnwale und keine Orcas. Die kenne ich bisher nur aus Videos.
Von dem, was du gesehen hast, wie würdest du es interpretieren, so diese Situation? Also, weil wir über die Tiere gesprochen haben, warum machen die das?
Ich habe irgendwie eine Aggressivität hier gespürt, indem sie immer wieder gegen das Segelboot geschwommen sind, gehauen haben. Ich meine, sie sind ja nicht einmal aus Versehen gegen das Ruder gekommen, sondern ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass sie da mit voller Absicht immer wieder gegengeschwommen sind, um das Ruder ja letztendlich auch zu zerstören. Also auf mich wirkte die Szene hier in den Videos gar nicht friedlich und verspielt und neugierig, sondern eher aggressiv und beängstigend.
Claras Begegnung mit den Orcas ist jetzt knapp 2 Jahre her. Um mit ihr darüber zu sprechen, haben wir sie in ihrer Heimat in Lübeck besucht. Eine gute Stunde mit dem Auto von meiner Heimat entfernt.
Hi! Hi. Es ist so warm bei euch. Ich hab's anders erwartet. Hi, Clara. Komm rein. Schau mal, ich hab dir. Du trinkst doch keinen Kaffee, ich hab uns mal Kuchen mitgebracht.
Dankeschön.
Wer Claras Zwei-Zimmer-Wohnung betritt und sich ein bisschen umschaut, der merkt sofort, Clara ist gern unter Leuten.
Ein paar Bilder an der Wand, alte Karte von Lübeck, eine Weltkarte.
Ein Trichter hier im Bett.
Genau, Trichter, eine große Flensflasche.
Clara ist gern auf Partys unterwegs. Vor allem aber liebt sie das Meer. Zwischen den Partyfotos hängen lauter Bilder und Mitbringsel von ihren Segeltrips.
Das war meine erste Atlantiküberquerung mit dem ASV Berlin. Und da sind wir auch über den Äquator gesegelt. Und das ist die Taufurkunde. Also das war mein Taufname, der La Niña, die Kleine, weil ich die Jüngste an Bord war und auch, glaube ich, körperlich die Kleinste.
Inzwischen ist Clara 28 Jahre alt. Sie ist ca. 1,60 groß und braun gebrannt. Clara ist gerade erst vom Segeln in Griechenland zurück. Dort hat sie in den vergangenen Wochen als Skipperin gearbeitet. Übergangsweise. Denn in nur wenigen Wochen beginnt ihr neuer Job als nautische Wachoffizierin auf der Nordsee. Da wird sie kontrollieren, ob Fischer die Verordnung zum Fischen einhalten. Clara verbringt inzwischen mehr Zeit auf dem Wasser als an Land.
Ganz besonders liebt Clara das Fahrtensegeln. So nennt man das, wenn man mehrere Tage auf dem Wasser unterwegs ist. Sie ist schon 3-mal über den Atlantik gesegelt. Das letzte Mal vor 2 Jahren. Das war 2023, kurz nach Ende ihres Nautikstudiums. Danach geht es ihr wie vielen. Sie braucht erstmal eine Auszeit.
Und dann habe ich halt überlegt, wie ich diese Reise realisieren kann. Und dann fiel mir halt ein, dass es ja die Moi gibt.
Die Moi, das ist das alte Ausbildungsschiff des Lübecker Yachtclubs. Und auf dem will Clara die Nordatlantik-Umrundung segeln. Von Travemünde bis in die Karibik und wieder zurück. Die Verantwortlichen finden die Idee zwar grundsätzlich nicht schlecht, trotzdem haben sie Bedenken.
Was die Finanzierung des Projekts angeht, was passiert, wenn irgendein Unfall passiert, wenn Menschen zu Schaden kommen, wenn das Schiff zu Schaden kommt.
Klar, sie macht sich über alle Eventualitäten Gedanken, auch über die Sache mit den Orcas. Schließlich führt ihre Route genau durch das Orca-Gebiet. Und so ein Orca-Angriff, der wäre ziemlich blöd, um es mal nordisch nüchtern auszudrücken. Nicht nur, weil es im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden könnte, sondern auch, weil Clara auf ihr Boot angewiesen ist. Sie will schließlich unbeschadet an ihrem Ziel ankommen, in der Karibik. Aber sie denkt sich, wieso sollte ausgerechnet sie angegriffen werden?
Knapp 1,5 Jahre organisiert und berechnet Clara die Reise. Sie plant die Route so, dass im Schnitt alle 2 Wochen neue Mitsegler zu ihr aufs Boot kommen. Die zahlen ihr dann Geld dafür, So finanziert sie die Reise. Das heißt aber auch, es ist umso wichtiger, dass Clara ihren sehr genauen Zeitplan unbedingt einhält. Am Ende sind alle mit dem Plan einverstanden. Clara darf lossegeln. Am 5. August 2023 ist es dann soweit. Ihr Schiff ist ein ganz schön großes Teil. Clara wird richtig offiziell verabschiedet, sogar ein Shanty-Chor singt. Und mehrere Dutzend Segel- und Motorboote begleiten sie das erste Stück bis auf die Ostsee. Und dann geht es endlich wirklich los.
Kaum zu glauben, dass Claras Segeltour nur einen Monat später vor dem Aus steht. Warum? Das haben wir euch ja schon erzählt. Orcas haben ihr Boot angegriffen und es lässt sich deswegen nicht mehr steuern. Und das Rettungsboot, das Clara und ihre Freunde Kjell, Bosse, Jonas und Hannah an Land schleppen soll, hat ihnen gerade per Funk eine echte Schocknachricht durchgegeben. Die Orcas sind zurück.
Ja, und dann sind die halt irgendwann zu uns gekommen, haben dann aber schon gesehen, dass alles kaputt ist und sind dann wieder von dann gezogen.
Die zweite Begegnung mit den Orcas ist sehr viel kürzer als die erste vor anderthalb Stunden. Nach ein paar Minuten ist der Spuk wieder vorbei. Die Orcas haben anscheinend kein Interesse mehr an dem kaputten Boot und schwimmen davon. Zum Glück. Aber die wirklich schlimmen Nachrichten, die kommen erst jetzt.
Als wir im Hafen waren, da ist so eine kleine Welt für mich zusammengebrochen.
Denn Clara landet nicht wie geplant in Fisterra, sondern in Camarinhas, einem kleinen Fischerdörfchen weiter nördlich, mit nur knapp 5000 Einwohnern.
Dann kam auch langsam dieses Bewusstsein, was das für Konsequenzen für die gesamte Reise haben könnte.
Was hast du befürchtet?
Ja, dass wir das Schiff da halt nicht reparieren können und sich deshalb der ganze Fahrplan so krass verschieben wird, dass halt das ganze Projekt hinüber ist.
Statt Segelboote liegen in Camarinhas lauter kleine Fischerboote im Hafen. Da gibt es keine Werkstatt, die ihr Boot reparieren könnte. Nach nur einem Monat scheint Claras Traum von der Nordatlantik-Umrundung damit also erst einmal vorbei.
Aber Clara will nicht so schnell aufgeben. Sie klemmt sich ans Telefon. Sie spricht mit Versicherungen und mit Menschen aus der Heimat, die ihr alle helfen wollen, irgendwo doch noch eine Reparaturmöglichkeit zu finden.
Mein Handy ist heiß gelaufen in der Zeit. Irgendwie Familie, Freunde, die alle irgendwie wissen wollten, was passiert ist, weil die Nachricht so langsam so durchsickerte.
Zwei Tage lang ist nicht sicher, wie es weitergehen soll. Dann kommt doch noch die erlösende Nachricht. Clara findet Schiffsmechaniker, die extra zu ihr kommen, um das Boot zu reparieren. Der ADAC für Segelboote quasi.
Und dann ging es alles relativ schnell. Und ja, da kam dann wieder so ein bisschen Hoffnung auf, dass es vielleicht doch nicht zu Ende ist.
Drei Wochen später ist Claras Segelboot wieder repariert. Und sie kann sich endlich auf den Weg Richtung Karibik machen. Um die Zeit wieder reinzuholen, lässt sie die Etappen an der portugiesischen Küste einfach aus und segelt direkt Richtung der Insel Madeira. Doch um dorthin zu segeln, muss sie mit ihrem Schiff durch ein ganz bestimmtes Gebiet.
War natürlich doch mal nervenaufreibend, aus Camarinhas rauszufahren und zu wissen, dass man ja genau an der Stelle wieder vorbeikommt, wo sie uns gefunden haben.
Clara muss jetzt genau durch die Stelle segeln, an der die Orcas sie attackiert haben.
Und das waren dann halt, das waren glaube ich so 60 Meilen, die ich gebankt habe, also 12 Stunden.
60 Meilen mit einem frisch reparierten Schiff durch das Orca-Gebiet. 60 Meilen, in denen wieder einmal alles auf dem Spiel steht.
Ja, und dann waren wir mehr oder weniger safe.
Für Clara und ihre Reise gibt es also doch noch sowas wie ein Happy End. Naja, also mehr oder weniger. Das Ruder am Schiff ist zwar repariert, aber es macht auf der Reise immer wieder Probleme. Kurz vor den Azoren zum Beispiel, da lässt sich die Segeljacht einfach nicht mehr steuern, weil sich eine Schraube gelockert hat, die das Ruderblatt blockiert. Ganz schön nervig und das alles nur wegen der Orcas.
Warum haben die Orcas das Segelboot angegriffen? Hatte Clara einfach nur Pech? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Um die Frage zu klären, wollen wir erst einmal wissen, welche Orcas genau Claras Boot attackiert haben. Vielleicht können wir dann klären, warum die Wale das gemacht haben.
Würde mich schon interessieren, also zu wissen, wer es war.
Wir haben uns das Täterprofil einmal angeschaut. Angeblich sollen sich die Tiere alle ein bisschen voneinander unterscheiden, anhand ihres weißen Flecks um die Augen. Der soll quasi sowas wie ihr ganz persönlicher Fingerabdruck sein. Und wie der Fleck des Orcas aussah, der Claras Boot angegriffen hat, davon haben wir Bilder. Claras Freunde haben ja alles mitgefilmt.
die haben wir uns angeschaut. Und ja, es stimmt. Auf den Videos kann man die Unterschiede der Orcas schon erkennen.
Für die meisten Leute sieht dieser Augenfleck aber komplett gleich aus. Ein weißer Fleck auf einem schwarzen Orca. Es gibt aber Leute, die können die Flecken genau einzelnen Tieren zuordnen. Sie kennen die Tiere so gut, dass sie die Orcas auseinanderhalten können und ihnen sogar Namen gegeben haben. Unsere Hoffnung ist, dass so jemand die Orcas auf den Videos identifizieren kann. Ich bin deswegen nach Spanien geflogen und an den südlichsten Punkt des europäischen Festlands gefahren, nach Tarifa. Von dort aus kann man bis nach Afrika sehen. Hier bin ich mit Menschen verabredet, die mir bei unserer Suche hoffentlich weiterhelfen können.
Ja, angekommen in Tarifa. Man fährt hier so den Hügel runter und schaut direkt raus auf die Straße von Gibraltar und sieht Marokko auf der anderen Seite. Ja, schon ein verrücktes Gefühl. So lange recherchiert und jetzt schaut man da raus und irgendwo da draußen sind sie, die Orcas.
Tarifa ist besonders bei Wind- und Kitesurfern beliebt. In den letzten Jahren kennt man den Ort aber auch wegen der Orcas. Denn die Wale, die Clara angegriffen haben, die sind im Juli genau dort, vor der Küste Tarifas. Erst später im Jahr ziehen sie weiter die Küste entlang Richtung Norden nach Galizien, also dorthin, wo sie Clara begegnet sind.
Bevor ich einen Experten treffe, von dem ich mir erhoffe, dass er die Orcas identifizieren kann, will ich die Tiere erst einmal selbst erleben. Und ich denke mir, wo geht das besser als auf einem der Whale-Watching-Boote? Von denen gibt's hier einige. Mit mir sind noch ungefähr 70 weitere Menschen an Bord. Die meisten davon Familien mit Kindern. Der Plan, wir fahren raus auf die Straße von Gibraltar, der Meerenge zwischen Europa und Afrika.
Da, wo Simon hinfährt, gibt es eine Menge Schiffsverkehr. Mehr als 200 Containerschiffe fahren da jeden Tag vorbei. Also eins alle 5 Minuten. Hinzu kommen Kreuzfahrtschiffe, Motorboote und eben die Segeljachten. In dieser kleinen Meerenge ist also ganz schön was los. Und das merken natürlich auch die Orcas.
Bevor wir starten, bekommen wir erst einmal eine Einführung und lernen etwas über die vielen Meerestiere, die in der Straße von Gibraltar zu Hause sind.
Unter Wasser kann nur ein kleines Motorboot schon extrem viel Lärm verursachen. Und Wale und Delfine, die haben tatsächlich ein viel einfühlsameres Hörvermögen als wir Menschen.
Das ist Maria, die ihr hier hört. Sie arbeitet ehrenamtlich für FIRM, eine Stiftung, die Whale-Watching anbietet. Sie klärt die deutschsprachigen Touristen über die Wale und Delfine in der Meerenge auf.
Deswegen stelle ich euch mal die Frage, was denkt ihr, warum sind die Wale und Delfine hier, wenn es so laut ist?
Ein Kind, das ein paar Meter entfernt von mir sitzt, meldet sich und tippt auf die vielen Fische.
Da wurde sich schon ein bisschen informiert. Genau, im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, wegen dem Nahrungsangebot an sich.
Dort im Meer leben aber nicht nur Orcas, sondern zum Beispiel auch noch der Grindwal, der Pottwal, der Finnwal und mehrere Arten von Delfinen.
Vielleicht haben Sie es auch schon mal gehört, Orcas werden auch Killerwale genannt. Warum? Keine Ahnung. Mir ist wichtig zu sagen, dass in freier Natur noch nie ein Mensch von einem Orca attackiert oder gekillt oder angegriffen wurde. Noch nie. In Aquaparks und Delfinarien.
Boote, Segelboote sollen sie doch einen.
Genau. Das ist jetzt neu, das ist jetzt relativ neu, dass sie interagieren.
Das hier ist wichtig. Maria und viele andere hier in Tarifa sprechen von Interaktionen und explizit nicht von Angriffen. Sie wollen vermeiden, dass sich das Image des Killer-Orcas weiter verbreitet. Sie sind der Meinung, dass die Orcas eigentlich niemandem schaden wollen. Die Leute, die das Whale-Watching gebucht haben, haben fast alle schon einmal von diesen Interaktionen gehört. Und je nachdem, welche Geschichte sie gehört haben, haben sie auch ihre eigenen Theorien.
Ich habe persönlich nur die Annahme, dass sie vielleicht denken, es könnten Fressfeind sein.
Ja, die machen das mit Absicht, um die Segler zu ärgern, dann einfach neugierig, so unterschiedliche Sachen, sie wollen interagieren.
Naja, da gibt es immer die Geschichte, dass die gerne, ich sag mal, so spielen.
Also ich vermute, dass sie sich bedroht fühlen. Das ist, oder vor allem bei Jungtieren, dass irgendwie das im Fokus liegt und sie es einfach beschützen möchte.
Ich finde, dass die Orcas oftmals sich an die Segelboote annähern, ja, und so ein bisschen spielerisch ausprobieren, wie weit kann man gehen, ein bisschen trainieren, den Fang trainieren.
Dann geht es endlich los. Wir fahren auf einem blau-weißen Motorboot raus aufs Meer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nach der ganzen Recherche will ich die Tiere jetzt endlich mal live sehen. Es dauert nicht lange, Da werden auch schon die ersten Handys gezückt und auf die Wasseroberfläche gerichtet. Auf der Position 9 Uhr, also links von uns, hat die Leiterin gerade einen Delfin entdeckt. Sie steht als sogenannte Spotterin ganz oben auf dem Boot und hält Ausschau. Sobald sie ein Tier entdeckt, gibt sie die Position per Mikrofon durch.
Auch auf 8 Uhr, 8 o'clock, hallo Socio.
Es wird viel geaht und geoht in den 3 Stunden, in denen wir auf dem Meer sind. Ich sehe Delfine und auch kleine Grindwale. Aber eigentlich bin ich ja für die Orcas auf diesem Boot. Die lassen sich aber einfach nicht blicken. Schade. Aber nicht das Ende meiner Mission, die Orcas mal von nahem zu erleben. Zurück in Tarifa habe ich aber erstmal noch eine andere Verabredung.
My name is Ezequiel Andreu and I work as a teacher in high school and I belong to the GTOA. It's an organization that was formed in 2020 when the interactions with orcas started.
Ezequiel Andreu ist Teil der Grupo de Trabajo Orca Atlantica, kurz GTOA. Eine Forschungsgruppe, die sich für den Schutz der Orcas einsetzt. Seit 2020 beschäftigen sie sich vor allem mit einer Sache, den Orca-Interaktionen mit Segelbooten. Auf ihrer Website und der dazugehörigen App sind alle Interaktionen vermerkt, die ihnen gemeldet wurden. Für jede Interaktion ist auf der Karte ein kleiner Orca eingezeichnet.
Ezequiel hat die Interaktion über Jahre akribisch dokumentiert. Er und sein Team haben mehr als 21.000 Fotos gesichtet. 21.000. Und aus dieser Masse haben sie dann genau 231 Fotos ausgewählt und einen Katalog erstellt. Und der liest sich wie ein waschechter Ermittlungsbericht. Jede Seite wirkt wie ein neues Täterprofil. Oder sagen wir lieber eine Verdächtigenliste. Nur gibt's hier keinen klassischen Mugshot, sondern die Augenflecken, anhand derer man die Orcas auseinanderhalten kann.
Dazu stehen da noch Angaben zu Größe, Geschlecht, besonderen Narben, Kerben, Farbmustern. Und genau anhand dieser Merkmale, vor allem auch die Rückenflossen und die Augenflecken, kann Ezequiel genau zuordnen, welche Orcas für welche Interaktion verantwortlich sind.
Bis heute hat er 66 Orcas identifiziert, die über die Jahre in dem Gebiet gesichtet wurden. Aktuell schätzt er die Population aber nur noch auf 49 Tiere.
Inzwischen kennt er die meisten Tiere gut. Jede Narbe auf ihren Körpern erzählt eine Geschichte. Von Fischnetzen, in denen die Wale hängen bleiben, von Zusammenstößen mit Booten und von Aufeinandertreffen mit Menschen, die ihren Besitz mit allen Mitteln verteidigen wollen. Die Orca-Angriffe sind längst nicht mehr nur für die Segelboote ein Problem, sondern auch für die Orcas selbst.
Für die Identifikation einzelner Orcas sind die Narben aber auch ein weiteres Merkmal, anhand derer Ezequiel sie auseinanderhalten kann. Und darum geht's jetzt. Kann er uns sagen, welcher Orca das Segelboot von Clara angegriffen hat?
Ich denke mir in dem Moment, wenn es jemand kann, dann er. Ich sitze also neben ihm an der Strandpromenade von Tarifa und halte ihm mein Tablet unter die Nase. Darauf läuft das Video von der Interaktion mit Claras Boot.
You do recognize maybe some individuals or something about the behavior.
Kann er uns sagen, wer Claras Segeljacht angegriffen hat? Die Antwort würde uns einen wichtigen Schritt näher zu einer Antwort bringen, was wirklich hinter den Angriffen steckt.
Das war Der Angriff, die erste Folge von Wild Crimes, Rache der Orcas. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Und alle Folgen könnt ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek hören.
Am besten, ihr abonniert uns, dann verpasst ihr nichts.
Wild Crimes, Rache der Orcas, ist ein Podcast von mir, Anne Luckmann.
Und mir, Simon Plentinger. Autorinnen sind außerdem Rebecca Markthaler, Julia Rubrich und Laura Zirkel.
Story Editor Dennis Müller.
Studioteam Viktor Völsner-Weresch und Lorenz Kersten.
Ein besonderer Dank geht an Lea Striegel und Melanie Strobel.
Wenn euch Wild Crimes gefällt, erzählt gerne euren Freunden davon und lasst uns eine Bewertung da.
Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns auch per Mail an wildcrimes@br.de.
Wild Crimes, Rache der Orcas ist eine Produktion der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt für die ARD-Audiothek 2026. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Bekanntlich ist ja nicht so spannend wie das Leben der anderen. Im Podcast Die Frage bekommt ihr einen tiefen Einblick in das Leben von Menschen, die schwierige emotionale Momente gemeistert haben. Wie geht man zum Beispiel damit um, wenn man einen Unfall verursacht hat, bei dem Menschen gestorben sind? Auf unbequeme Fragen liefert Die Frage Antworten und erklärt Zusammenhänge. Zum Beispiel, trinken wir eigentlich zu viel Alkohol? Die Frage findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch den Kanal in den Shownotes.